Wir haben das letzte Mal vor 30 Jahren geredet miteinander. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil du da zum ersten Mal über Dinge gesprochen hast, die dir schwer gefallen sind. Also es hat mich schwer beeindruckt, was du da von dir preisgegeben hast. Wie erinnerst du dich jetzt an deinen runden Geburtstag? Wie war er?
Naja, du hast es ja gerade gehört, eben in der Doku 70 Jahre jung. Ich weiß nicht, warum jung. 70, glaube ich, ist alt.
Das ist, liegt im Auge des Betrachters.
Nein, ich finde, dazu kann man stehen, weil also alt und jung ist wie rot und blau. Das ist ja, das ist doch, also erst in dem Moment, wo eine Wertung hineingegeben wird und man sagt, dass Altsein schlecht sein muss, ist es irgendwie bedenklich. Vorher ist es doch nicht bedenklich. Also, oder wenn jemand jetzt...
Schon aus eigenen biografischen Gründen
jung sein möchte,
ja,
weißt du?
Ja.
Aber ich war ja jung. Es ist ja auch nicht so, dass ich so geboren bin und sagen muss, oh, aber ich habe einen Nachteil. Es ist alles wunderbar. Ich bin sehr fein an dem Platz, wo ich bin.
Ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich schon aus biografischen Gründen da nichts Negatives reingesetzt hatte in der Frage, wie war der Geburtstag?
Du sowieso nicht.
Das ist sehr gut. Aber meine Frage war eigentlich ganz harmlos. Habt ihr gut gefeiert? War es ein schöner Tag?
Es war ein sehr schöner, ereignisreicher Tag. Ich habe das auch, wie soll ich sagen, sehr privat gehalten.
Kleiner.
Mit Familie, mit Freunden, ja, sehr privat gehalten. Weil ich auch das ganze Jahr über auf wirklich sehr großen Bühnen unterwegs war und da genügend Feste und Feiern hatte, dass ich das privat sehr, sehr schön fand jetzt so.
Bist du beschenkt worden?
Ja, reich. Vor allen Dingen mit Zeit.
Mit Zeit.
Ganz viele
Leute, die gesagt haben, wir machen was zusammen.
Die mir nahestehen, haben mir Zeit geschenkt, ja.
Wir haben auch
Theaterbesuche, Kino, Spaziergänge im
kochen?
Wald. Wunderschön.
Auch kochen für dich?
Kochen noch nicht, aber das ist eine gute Idee.
Oder? Kannst du doch wünschen.
Ja, das wünsche ich mir noch.
Okay. Wir haben auch ein kleines Geschenk für dich. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt, aber es ist...
Du hast was gekocht.
Nee, das würde ich jederzeit tun, by the way. Aber es ist eine kleine Reminiszenz an eine Sendung, die gelaufen ist, nachdem Armin Laschet gerade es geschafft hatte, zum Kanzlerkandidaten ernannt zu werden. Schau mal rein, was der da gemacht hat.
Er gehört zu mir, wie mein Name.
Und dann?
Und ich weiß, er bleibt hier.
Sehr gut. Und dann weiter?
Ja, jetzt. Nein, es reicht.
Schon. Nie vergesse ich unseren ersten Tag. Und dann?
Na.
Sehr gut. Und das müssen wir gleich Heidi Reicheneck noch erklären. Jeder Politiker, der zu uns kommt, muss dann singen.
Mir ist gerade sehr übel.
Für Sie ist das schlimmer als für mich. Der neue Einbürgerungssong werden.
Der Einbürgerungssong. Also es war doch hat er sehr charmant gemacht und hat gesagt, das ist sein absoluter Lieblingssong.
Ja, schön.
Ja, finde ich auch.
Toll.
War dir, oder wie schnell ist dir klar geworden, dass dieser Song bleiben wird, dass dieser Song eine Hymne werden würde, gerade für die schwule Community? Ich habe gehört, am Anfang war es gar nicht so leicht für dich, diesen Song überhaupt zu etablieren.
Nein, natürlich nicht, weil der wurde in der deutschen Vorentscheidung für den Grand Prix vorgestellt. Damals nannte man den ESC noch Grand Prix de la Chanson. Und da
hat Judith mal moderiert?
Genau, wurde dieser Song vorgestellt und landete sage und schreibe auf Platz 10.
Nee, das war ein sehr gutes Ergebnis.
Ja, und von da ab dachte man doch, ja, diesen Song wird sie wahrscheinlich nie wieder singen. Das ist Schnee von gestern. Und dann gab es aber eben in diesem, unserem Land, mit diesem Song einen Superhit, das muss man wirklich sagen. Der Song ist dann richtig nach oben geschossen und hat sich etabliert. Also ich sollte vielleicht mal wieder bei so einem Vorentscheid mitmachen.
Oh ja, oh ja. Wir starten eine Petition.
Genau.
Und das ist der, war das in irgendeiner Form vorstellbar, als du dieses Lied aufgenommen hast und die ersten Male aufgetreten bist, dass das so ein wichtiger Song werden würde für die Schwulen in Deutschland, die damals auch unter anderen Verhältnissen lebten als heute?
Also eigentlich, ich glaube nicht, dass das intendiert war oder dass man das erreichen kann. Aber es ist dann so gekommen, weil wie mir Conchita Wurst, mit der ich zusammen in einer Sendung war, und da haben verschiedene Kollegen meine Songs neu interpretiert. Und unter anderem Conchita hat Er gehört zu mir gesungen in dieser Sendung. Und wie sie dann erklärte, bevor sie den Song gesungen hat, das war total berührend, dass eben in diesen Jahren konnten eben Männer nicht sagen, ich bin der und der, ich lebe so und so. Man musste fürchten, dass man diskriminiert wird, dass man ausgegrenzt wird. Die Gesetzeslage war noch eine andere gewesen. Mhm. Genau, oder dass man seinen Job in der Bank verliert oder whatever. Aber, und das hat Conchita gesagt, wenn man in den Clubs dann war und man konnte diesen Song mitsingen, Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür, dann war das ein Befreiungsschlag. Und da hat sich mir noch mal eine neue Tür geöffnet zu diesem Song. Und ich hätte nie gedacht, dass ich ihn noch mal neu aufnehme.
Aber das heißt, du brauchst keine Werbung, aber diese Aufnahme mit Conchita ist einfach so berührend.
Ich wollte auch gar nicht werben. Ich wollte nur sagen, dass ich diesen Song dann heutzutage noch mal neu aufgenommen habe in dieser Version, die Conchita vorgegeben hat. Das hat mir dann noch mal eine völlig, ja, hat mir den Song noch mal anders gespiegelt.
Und es ist eine wunderbare Version, damit das klar wird. Wirklich wunderbar. Ja. Marianne, wir haben vorhin gehört, in dem Zuspiel, mit 15 standst du zum ersten Mal auf der Bühne. Das muss gewesen sein im Romanischen Café, das es heute nicht mehr gibt in Berlin. Und ist das wahr, dass du da ein neapolitanisches Lied gesungen hast?
Ja.
Wie konntest du neapolitanisch?
Nein, ich habe das alles so lautmäßig abgehört. Ich war erst 13 und habe es dann so gesungen. Und dieses Romanische Café war ja leider nicht mehr dieses wunderschöne Literaturcafé wie vor
den 20er Jahren.
Genau, sondern das war im Europa Center ein italienisches Restaurant. Dort bedienten auch italienische Kellner. Und die haben mich dann in Italienisch angesprochen, weil offensichtlich habe ich das sehr perfekt gemacht.
Und du weißt nicht mal, wie der Song hieß?
Doch, natürlich. Torna a Sorrento.
Nein, das haben wir dann berühmte Tenöre gesungen.
Ja. Ich interessierte mich mit 13 Jahren dann für italienische Tenöre. Und davor war es Connie Francis und Katharina Valente. Und auf einmal waren es die Tenöre. Und dann habe ich dieses Lied gelernt.
Ja, herrlich. Aber es gibt leider kein Tondokument. Ne? Wir haben geforscht
Doch, es gibt es? Ja.
Hm? Oh, dann machen wir uns nochmal auf die Suche. Und spielen es ein bei deinem neuen, nächsten Besuch.
So machen wir das, 20 Jahre später.
Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nee, bitte. Du, mich hat ein Satz in einem Interview mit einer Hamburger Zeitung berührt.
Ja.
Da hast du, das ist gar nicht so lange her, das ist 2017 erst gewesen, da hast du gesagt, das Gefühl, nicht dazuzugehören, zieht sich durch mein Leben. Ich blieb immer fremd. Jetzt merkst du auch gerade aus Anlass deines runden Geburtstages, wie viel Zuneigung dir entgegenschlägt, als du hier reingekommen bist im Studio, wie die Leute dich mögen und schätzen.
Ja.
Bleibt dieses Gefühl, fremd zu sein, trotzdem dein ständiger Begleiter?
Ja, nun, was soll ich sagen? Ich bin politisch geboren und ich bin zwischen den Welten geboren. Mein Vater war ein Sinto, meine Mutter eine waschechte Berlinerin. Das heißt, ich bin mit verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Und als Kind, als ich in der Schule war, wollte ich gerne sein wie alle Kinder. Und ich habe es aber nicht verstanden, dass die anderen gemerkt haben, dass ich anders bin.
Man sieht gerade deine Familie.
Ja. Die haben einfach gemerkt, dass wir anders waren. Und jetzt sage ich auch mal was ganz Schreckliches, wobei ich will nicht, dass wir hier alle traurig werden oder so. Und deswegen über meine ermordeten Vorfahren reden wir jetzt heute hier nicht. Aber in der Schule, es war eben auch so, dadurch, dass so viele Menschen ermordet wurden, waren eben solche Kinder mit so dunklen und schwarzen Haaren nicht in der Klasse. Wir sahen auch anders. Als ich später die Bilder sah, auch von den Klassenfotos, dachte ich dann, ach okay, die haben irgendwie, wir sahen auch anders aus als die anderen. Hm. Und daher kam dieses Gefühl, fremd zu sein.
Und das bleibt.
Und ich denke, also die Zuneigung und die Anerkennung, das muss ich wirklich sagen, die ich jetzt heute mit meinem Geburtstag und so auch bekommen habe, überall auf den Bühnen, das ist etwas sehr Anrührendes und etwas Wunderbares nach all den Jahren. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich empfinde eine große Dankbarkeit, auch wenn ich zurückschaue, weil mir so viel auch zugefallen ist. Die Stimme war ja einfach da. Die kommt aus dieser Familie. Es ist die Stimme meiner Familie. Also natürlich habe ich daran noch gearbeitet und hatte eine Ausbildung. Aber für die Stimme an sich kann ich ja nichts. Ich war gar nicht so fleißig. Und wenn ich jetzt so zurückfalle, wie viele Geschenke mir gemacht wurden, da empfinde ich einfach eine große, große Dankbarkeit.
Papa, über dessen Leiden wir nicht reden wollen, der aber, was man erwähnen kann, ist, dass die Väter sich kannten, also ihr Vater Rosenthal und Mariannes Vater, der rief sie ab und zu in die Kneipe, in der er saß und hat dich gebeten, da zu singen. Und wenn du gesungen hast, dann hat er geweint.
Ja.
Warum?
Naja, das habe ich eben schon versucht zu erklären. Du musst dir einfach vorstellen, er hat dieses kleine Mädchen und die singt und er hört eine Stimme, die gar nicht mehr da sein sollte, die aber überlebt hat. Hm. Also das ist, was ich denke, was bei ihm passiert ist.
Hat er sich von Herzen gefreut über den Erfolg, den du dann gehabt hast mit diesem Geschenk deiner Stimme?
Ja.
War er streng in der Beurteilung dessen, was du gemacht hast?
Ja, er war also mein strengster Kritiker, das kann ich sagen. Aber er war auch sehr stolz. Und es war ein ähnlicher Effekt wie bei dem Vater von Gerd, dass er auch das Publikum, es war eine Art, also er wusste ja auch nicht, sind das dieselben, die meine Familie umgebracht haben. Aber er wollte immer also vermitteln und er ging in Schulen, in Oberschulen und hat später seine Leidensgeschichte dort erzählt und hat den Schülern von Anfang an den ersten Satz, den er immer sagte, war, ihr müsst wissen, ihr seid nicht schuldig, aber es können eure Großeltern gewesen sein oder die davor oder ihr müsst einfach nur die Geschichte kennen, weil so etwas darf sich niemals mehr wiederholen.
Hm. Der Satz für Rosenthal, der hätte auch von ihrem Vater stammen können.
Ja, sie kannten sich ja beide, der Vater von Marianne halt als, glaube ich, sogar Gründer des Zentralrats der Sinti und Roma, der tätig war. Mein Vater war im Zentralrat der Juden in Deutschland tätig. Und die Schicksale, die sie hatten, dort aufgetreten waren ja weitestgehend identisch, also wenn nicht hundertprozentig identisch. Insofern hatten die sofort einen Draht miteinander.
Hm. Du gehst auf Tournee dieses Jahr?
Ja.
Da freuen sich viele drauf.
Rod Stewart ist 80 geworden und geht auf Tournee. Ich habe gedacht, jetzt hast du recht.
Gibt es bei dir Songs, wo du sagst, na ja, das bin ich beim Publikum schuldig? Und welche, wo du richtig große Freude empfindest, sie zu singen?
Naja, ich mache es ja so. Ich mache Geschenke für das Publikum und welche für mich.
Und welches ist das schönste Geschenk für dich, wenn du es singst?
Zum Beispiel, also wenn ich jetzt einen alten Klassiker nenne, dann ist es Liebe kann so wehtun für mich. Hm. Marleen fürs Publikum.
Okay. Für uns, für mich war es ein großes Geschenk, dass du heute mit uns gesprochen hast. Vielen Dank.